im Nordirak, in Südkurdistan und mit verstärkten Angriffen auch gegen die befreiten Gebiete von Rojava und Nord- und Ostsyrien Rache zu nehmen für die Niederlage, die die Menschen in Nordkurdistan, die die demokratische Bewegung der Türkei, die die revolutionären Kräfte in der Türkei und Kurdistan dem Faschismus zugefügt haben. Seit dem 16. April hat die türkische Besatzungsarmee mit einer neuen Militäroperation in den Bergen Südkurdistans begonnen. In der Region Metina, die hier an der Grenze zwischen dem irakischen und dem türkischen Staatsgebiet liegt, hat die türkische Armee seit dem 16. April Stück für Stück eine militärische Offensive begonnen. Anders als in den Jahren zuvor, anders als 2022, 2021, erfolgt der Vormarsch der türkischen Armee nicht auf einen Schlag, nicht mit einer großen Luftlandeoperation, in der sie ihre Soldaten mit Helikoptern absetzen, sondern Stück für Stück seit dem 16. April haben sie langsam versucht, die Operationsgebiete auszuweiten und sind immer tiefer in die Gebiete der Guerilla eingedrungen. Am 21. April hat die Guerilla dann offiziell erklärt, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass eine neue türkische Offensive begonnen hat. Diese Offensive hatte man schon in den letzten Wochen erwartet, denn dem Vormarsch der türkischen Armee in den letzten Tagen gingen sehr, sehr lange Verhandlungen und sehr große diplomatische Anstrengungen des türkischen Faschismus in den letzten Wochen voraus. So war es am 14. März, dass eine Delegation unter Führung des jetzigen türkischen Außenministers und früheren türkischen Geheimdienstchefs Hakan Fidan am 14. März in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu Gast gewesen ist, um mit ihren irakischen Gegenüber, mit dem Außenministerium, aber auch mit dem irakischen Nachrichtendienst, mit den Verantwortlichen des Innenministeriums über weitere Operationen gegen die kurdische Freiheitsbewegung im Nordirak, in Südkurdistan zu verhandeln. Was gefordert wurde von der türkischen Seite, war nicht nur die Erlaubnis, weitere militärische Operationen durchzuführen auf dem Territorium des Iraks, sondern auch die Einrichtung von einem sogenannten gemeinsamen Operationszentrum. In der Hoffnung, dass in Zukunft Operationen gegen die Guerilla und gegen die kurdische Freiheitsbewegung gemeinschaftlich von der irakischen Armee und der türkischen Armee durchgeführt werden könnten. Hintergrund der Verhandlungen, die dort stattgefunden haben, ist vor allem ein wirtschaftliches Großprojekt, über das wir an der Stelle einmal kurz sprechen wollen, was zwischen dem Irak und zwischen der Türkei in den letzten Jahren ausgehandelt worden ist. Sekunde. Auf der Tagesordnung der Verhandlungen am 14. März stand neben dem Kampf gegen die kurdische Freiheitsbewegung vor allem die sogenannte Iraq Development Road. Die ist hier auf der Karte ganz schön eingezeichnet. Die Iraq Development Road ist ein wirtschaftliches Großprojekt, das zwischen dem Irak und der Türkei in den letzten Jahren entwickelt worden ist und im Jahr 2023 im Frühjahr der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Iraq Development Road, also die irakische Entwicklungsstraße, soll dabei, ist hier leider falsch eingezeichnet auf der Karte, weil hier die Straße durch Kuwait geht, aber an sich verbindet diese Straße den Hafen in der südirakischen Stadt Basra, hier am Persischen Golf, über ein 1200 Kilometer langes Schienennetz mit der türkisch-irakischen Grenze, von wo aus in Zukunft sowohl Güter als auch Energietransporte über den Irak, die Türkei auf die europäischen Märkte transportiert werden sollen. Dieses Projekt ist aber ein Großprojekt, das schon seit Jahrzehnten geplant gewesen ist, seit Jahrzehnten vorbereitet worden ist. So laufen schon seit dem Jahr 2012 die Bauarbeiten, ne, im Süden des Iraks, im Hafen von Basra, um ein Hafenbecken auszuheben, das groß genug sein wird, in Zukunft auch die großen Containerschiffe mit ausreichend Tiefgang und so weiter in Empfang zu nehmen. Die Straße ist insbesondere in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, sehr, sehr wichtig, denn heute sind die meisten der europäischen Märkte auf einen funktionierenden Ost-West-Handel angewiesen. Viele der Produkte, die wir um uns sehen, vermutlich inklusive dieser Computer, die heute vor uns stehen, werden in den asiatischen Volkswirtschaften gefertigt, in der Volksrepublik China oder auch in Indien beispielsweise, und müssen über Land oder aber über das Meer nach Europa transportiert werden. Eine der Routen, die dabei immer verwendet wurde in der Vergangenheit, ist die Route hier durch das Rote Meer, den Suezkanal in das Mittelmeer. Wie, denke ich, wir alle in den Nachrichten in den letzten paar Wochen und Monaten verfolgt haben, ist diese Route derzeit äußerst angespannt und unsicher, denn die sogenannten Houthi-Milizen im Jemen greifen Schiffe, westliche Handelsschiffe in den letzten Wochen immer wieder an. Nicht nur, dass die Handelsroute Angriffen ausgesetzt ist, auch an sich ist die Route über den Suezkanal sehr, sehr anfällig. Im Jahr 2020 haben sich dort einmal zwei große Containerschiffe quergestellt gehabt und die gesamte Versorgung der europäischen Märkte war für eine Woche lang lahmgelegt. Und so soll die Straße, die hier über den Irak gebaut werden soll, eine Alternative zum Suezkanal darstellen. Der Arbeitstitel der Iraq Development Road, bevor man ihr diesen Namen gegeben hat, war Trockener Kanal. Auch deswegen, denn es soll darum gehen, eine Alternative zum Suezkanal zu schaffen. Dabei ist es nicht nur so, dass der Suezkanal derzeit sehr, sehr unsicher ist, auch haben natürlich alle ein Interesse daran, dass die Güter schneller nach Europa geliefert werden. Und so sollen laut türkischen Quellen die Güter in Zukunft, wenn sie denn über den Irak transportiert werden sollten, Europa um 20 bis 25 Tage früher erreichen. Das ist ein enormer Unterschied, 20 bis 25 Tage, und ein enormer Wettbewerbsvorteil auf dem Markt, wenn man es schafft, diese Güter dorthin zu bringen. Deswegen hat natürlich auch der Irak und auch die Türkei ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass dieses Projekt umgesetzt werden sollte. Aber in der türkischen Presse wurde schon vor den Verhandlungen im März erklärt, dass es ein großes Problem gibt beim Bau dieser Route, ein großes Problem, diese Straße zu realisieren, und das sei laut türkischer Darstellung die Existenz der PKK im Norden des Iraks. Die PKK sei der entscheidende Unsicherheitsfaktor, denn solange dort die PKK unterwegs sei im Norden des Landes, wäre es nicht möglich, diese Straße zu bauen. Zumindest wären dann die Geldgeber, die aus Katar und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Bahrain kommen, nicht bereit, das nötige Geld zu investieren, das Risiko in Kauf zu nehmen, um die Straße zu finanzieren. Deswegen, wenn man die Straße möchte, dann muss einer weiteren türkischen Operation stattgegeben werden. Das ist zumindest die Argumentation der türkischen Seite, mit der man versucht hat, den Irak dazu zu bewegen, die Erlaubnis für eine weitere türkische Operation im Norden des Iraks zu erteilen. Tatsächlich ist es so, dass die Gebiete, in denen die kurdische Freiheitsbewegung präsent ist, äußerst weit entfernt sind von der Straße und eigentlich keine besondere Gefahr für die Straße darstellen. Schengal zum Beispiel, das Schengal-Gebirge, hier an der irakisch-syrischen Grenze nahe, ist 40 Kilometer entfernt von der geplanten Route der Straße. Das Flüchtlingslager Mahnur, das immer wieder türkischen Luftangriffen ausgesetzt ist, ist ungefähr 60 Kilometer von der Straße entfernt. Und die Region, in der jetzt gerade gekämpft wird, in Metina, in der die türkische Armee ihre Operation begonnen hat, ist 70 bis 80 Kilometer entfernt von der Straße. Aber die Türkei nutzt den Vorwand letzten Endes dieser wirtschaftlichen Großprojekte, um eine Zustimmung für die Operation zu erreichen. So titelte das amerikanische Washington Institute, einer der wichtigsten US-amerikanischen Thinktanks, der der Republikanischen Partei nahesteht und einen sehr, sehr großen Einfluss auf die US-amerikanische Geostrategie nimmt, am 8. April, dass die türkische Operation im Nordirak und die Realisierung der Iraq Development Road zwei Seiten derselben Medaille seien. Der Autor steht der türkischen Regierung nahe und argumentiert in seinem Artikel, in Richtung der USA gerichtet, dass man einer solchen Operation wohlwollend gegenüberstehen sollte. Denn wenn die Türkei einen größeren Einfluss im Irak gewinnen würde, würde es auch gelingen, den iranischen Einfluss in der Region weiter zurückzudrängen. Und so nutzt die Türkei auch das Iraq Development Road Project, um beispielsweise in den Verhandlungen gegenüber den USA die Erlaubnis einzuholen, die sie brauchen, um eine solche Operation, wie sie jetzt gerade geführt wird, umzusetzen. Tatsächlich stehen der Irak und die Türkei aber bei ihrem Projekt auch etwas unter Druck. Denn es gibt ein anderes alternatives Projekt, auf das wir auch einmal kurz einen Blick werfen sollten. Und das ist der sogenannte India-Middle-East-Europe Economic Corridor. Also Indien, Mittlerer Osten, Europa, wirtschaftlicher Korridor. Das Projekt des sogenannten IMEC, das ist die Abkürzung dieses Wirtschaftskorridors, wurde am 9. September 2023 auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi in Indien von Seiten der führenden G7-Staaten verabschiedet. An dem Projekt sind beteiligt Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel, Zypern, Griechenland und in Europa, in Mitteleuropa, Italien, Deutschland und Frankreich. Das sind die zentralen Investoren dabei. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht es auch darum, eine Route zu schaffen, mit der die Transporte von Indien nach Europa um 40% verkürzt werden können. Ähnlich wie bei der Iraq Development Road soll es nicht durch den Irak gehen, sondern die Produkte sollen aus Indien mit dem Schiff in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert werden und von den Emiraten auch über ein mehrere tausend Kilometer langes Schienennetz über Saudi-Arabien, Jordanien bis nach Israel transportiert werden, um dort in Haifa wieder in Schiffe umgeladen zu werden und nach Griechenland verschifft zu werden. Auch das ist ein sehr, sehr großes wirtschaftliches Projekt, dessen Umsetzung vermutlich Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird, aber es hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Geschehnisse in der Region jetzt gerade schon. Denn das Projekt stellt eine strategische Alternative der Vereinigten Staaten von Amerika vor allem zum sogenannten chinesischen Projekt der neuen Seidenstraße dar. China hat seit 2013 mit über 150 Staaten auf der Welt Verträge unterzeichnet und massive Investitionen in Milliardenhöhe in Infrastrukturprojekte rund um die Welt investiert. Diese Infrastrukturprojekte sollen sicherstellen, dass auch in Zukunft Güter aus China auf die europäischen Märkte kommen können und dass die chinesische Wirtschaft weiterhin mit allen notwendigen Ressourcen versorgt wird. Diese Straße soll eine Alternative dazu darstellen und in Zukunft auch die wirtschaftliche Integration und Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten und Indien weiter vertiefen. Sollte dieses Projekt realisiert werden, bedeutet das ein Aus für das türkisch-irakische Projekt. Und deswegen steht Erdogan letzten Endes und auch die irakische Regierung in gewisser Art und Weise unter Zugzwang. Auch wenn wir von Jahrzehnten sprechen, die es noch dauern wird, bis diese Projekte umgesetzt sind, die Türkei muss Fakten schaffen, wenn sie nicht ins Hintertreffen geraten möchte und an den Spielfeldrand gedrängt werden sollte. Auch deswegen gibt es derzeit die Vorbereitung für die große Operation, die in den Bergen jetzt angefangen hat und die sich jetzt entwickelt. Auch deswegen versucht die Türkei jetzt hier ein engeres Bündnis mit dem Irak zu schließen. Der letzte Besuch Erdogans im Irak jetzt am 22. April hat noch einmal verdeutlicht, in welche Richtung die Reise gehen wird. Auch wenn der Irak selbst erklärt hat, sich an keiner militärischen Operation gegen die Guerilla zu beteiligen, so sieht es doch danach aus, als ob die irakische Regierung zumindest stillschweigende Zustimmung zu der türkischen Operation leisten wird. Die türkische Armee hat in den letzten Jahren über 80 Militärposten auf irakischem Territorium errichtet. 80 Militärposten, deren Existenz völkerrechtswidrig und illegal ist und wogegen der Irak protestieren könnte, aber die irakische Regierung hält weiterhin still und äußert sich nicht dazu. Deswegen scheint es so, als ob es dort auf jeden Fall ein Einverständnis gegeben haben könnte. Dennoch gibt es natürlich große Hindernisse für die türkische Operation der Zeit und darüber wird Andi mit Sicherheit noch ein bisschen besser sprechen, denn die Guerilla existiert natürlich weiter in den Bergen und ganz im Gegenteil, wie es von der türkischen Regierung im letzten Jahr 2023 mehrfach verlautbart worden ist, ist die PKK im Jahr 2023 nicht besiegt worden. Ganz im Gegenteil steht die kurdische Freiheitsbewegung heute stärker als im Jahr 2023. Das haben wir bei den Wahlen gesehen. Das sehen wir in Nord- und Ostsyrien, in Rojava, wo der Aufbau der zerstörten Infrastruktur in wenigen Monaten so weit wieder fortgeschritten ist, dass Wasser, Stromversorgung und so weiter wenigstens wiederhergestellt werden konnten. Und das sehen wir aber auch bei den erfolgreichen militärischen Operationen der Guerilla in den letzten Wochen und Monaten, die der türkischen Armee sehr, sehr schwere Schläge versetzt haben. Die Region Metina ist eine der Regionen, in denen die Guerilla seit Jahrzehnten sich festgesetzt hat und seit Jahrzehnten ihre Tunnelsysteme ausgebaut hat, ihre Stellungen gestärkt hat und eigentlich die türkische Armee sehr, sehr gut vorbereitet erwartet und auch in den letzten Tagen der türkischen Armee schon, wir können sagen, den gebührenden Empfang bereitet hat. Deswegen, so wie Erdogan es sich vielleicht ausgedacht hat, diese Operation durchzuführen, so wird sie mit Sicherheit nicht ablaufen, sondern ganz im Gegenteil wird der Widerstand auch dort noch ein Wörtchen mitzureden haben. Von meiner Seite aus würde ich erstmal so viel sagen und damit das Wort dann an jemanden.
Willkommen zur Veranstaltung mit dem schönen Titel Ideologien der Ungleichwertigkeit, eine Veranstaltung zur extremen Rechten im Nordkanton und natürlich, was das Ganze auch mit uns zu tun hat. Ich bin von der Organisierten Autonomie Zürich und wir freuen uns sehr, uns heute unsere Gastreferentin Annika Taschke begrüßen zu dürfen. Annika Taschke ist Referentin für Neonazismus an der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Mitglied sowie stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Mauthausen-Komitees. Das setzt sich unter anderem für die Sensibilisierung gegenüber neonazistischer Wiederbetätigung ein. Ich werde nun einführend einige Worte zum aktuellen Rechtsrutsch in Europa sagen und warum es eben wichtig ist, auch für unsere Schweizer Politik nach Deutschland zu schauen. Danach wird uns Annika Taschke in einem knapp 40-minütigen Input aufzeigen, wie sich die rechten Parteien in Deutschland radikalisiert haben, was uns bei den kommenden Wahlen erwartet und was das für die rechten Bewegungen heißt. Damit wir aufgrund dieser Entwicklungen nicht allzu pessimistisch ins nächste Programm starten, wollen wir noch eine kurze Diskussion wagen und darüber reden, ja, wo setzt denn Antifa an, was gibt es für Gegenmodelle und was können wir tun? Passt das für dich? So. Okay. Genau, das wäre so ein bisschen unser Ablauf. Ja, dann lass uns doch kurz auf diese Welt heute schauen. Eine Welt, die im Umsturz ist, die ökologische Krise, die die Natur zerstört und die Existenz der Menschheit auf dem Planeten bedroht. Wirtschaftliche Krisen werden häufiger, Klassenkämpfe verschärfen sich auf lokaler und globaler Ebene. Ja, die Widersprüche zwischen imperialistischen Nationen, die verschärfen sich immer mehr und führen auch immer mehr zum Krieg, wie wir gerade schmerzlich erleben müssen. Für uns hier in Mitteleuropa heißt das, unsere Politik, die rutscht nach rechts. Und die Diskurse, die verschärfen sich. Das Parlament wird immer mehr von Personen aus dem ganz rechten Spektrum dominiert. Ich lasse jetzt erstmal ein bisschen das Name-Dropping, aber trotzdem so ein bisschen die Zahlen. In Ungarn dominiert die rechtsextreme Partei Fidesz mit 54,1%, Polen hat die PiS mit 35,4% und dann kommen auch schon wir SVP 28,6% WählerInnenanteil und wir lassen euch Deutschland mit der AfD ganz weit zurück da. Was diese 10,3% heißen, das werden wir nachher noch anschauen und auch wie sich diese Tendenz entwickeln könnte. Ja, all diese Parteien hier, die schaffen es irgendwie in Zeiten von Inflation, wirtschaftlichem Niedergang und Klimakrise eine große Anzahl von Menschen mit sehr ähnlichen Argumenten hinter ihrer Politik zu vereinen. Sie versprechen Halt und Orientierung in unsicheren Zeiten. Die nationale Zugehörigkeit, der wirtschaftliche Standort, die Kultur, all das wird so zusammengefasst und zu einem identitätsstiftenden Bollwerk funktioniert und hochstilisiert. Ja, die Rechte macht das ganz geschickt. Sie nutzen nämlich echte oder vermeintliche gesellschaftliche Krisen als ihr zentrales politisches Kapital. Und da wird es halt auch für uns interessant. Also natürlich ist es nachvollziehbar, dass Menschen in Zeiten einer Krise um ihre Jobs bangen. Dass dann aber die radikale Rechte kommt und ganz verkürzte und aus dem Kontext gerissene Ansätze und Perspektiven gibt, das ist problematisch, weil sie haben ganz klare Sündenböcke für diese Probleme. In ihrem Narrativ sind es natürlich die AusländerInnen, die einem die Jobs streitig machen und einem in die Armut stürzen. Und nicht etwa der Kapitalismus, der diese Krisen überhaupt erst hervorbringt. So, in dieser Logik ist das Feindbild immer die anderen. Die Gemeinsamkeit rechter Parteien ist, dass sie die derzeitige Migrationspolitik Europas ablehnen und ein homogenes Volk als Lösung für alle Probleme sieht. Ja, dafür müssen dann natürlich Minderheiten, AusländerInnen oder nichtchristliche Religion verbannt werden. Aus rechtsextremer Ecke kommt zudem auch das Narrativ des Volksaustausches. Das geht davon aus, dass die ursprünglich und biologisch geborenen Völker in Europa durch nicht-europäische und in ihrem Narrativ also minderwertigere Minderheiten ausgetauscht werden. Ein Stichwort hier ist Remigration, das beispielsweise auch vom österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner aufgenommen wurde und gerade auch heute beim Kampagnenstart der rechtsextremen Jungen Tat ein Hauptthema sein wird. Ja, dieser Begriff ist ein bisschen problematisch, weil er kommt ja so etwas harmlos und unverdächtig daher, aber er hat einen ganz menschenverachtenden und menschenvernichtenden Inhalt. Es geht eigentlich einfach um willkürliche Deportation, Ausschaffung und Wegweisung von Menschen. Ja, dieses rassistische Narrativ wird weiter unterfüttert. Sorry, ich bin hier ganz ein bisschen abgelenkt.
Sorry.
Wir probieren es weiter. Also, Unterfütterung vom Narrativ. Natürlich ist es in diesem Narrativ auch so, dass die anderen unseren Wohlstand, unsere Werte und unsere Kultur angreifen. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die rechtspopulistischen Parteien dann plötzlich europaweit irgendwie die Fahne der Frauenrechte schwingen. Also insbesondere dann, wenn es darum geht, die weißen europäischen Frauen gegen angebliche frauenfeindliche muslimische Einwanderer zu schützen. Offenbar sind für all die rechten FrauenrechtskämpferInnen die Frauenrechte erst dann wichtig, wenn sie von ausländischen Tätern angegriffen werden. Denn geht es beispielsweise darum, sexualisierte häusliche Gewalt von weißen Tätern anzuklagen, werden Forderungen oft mit dem Verweis auf Gender Gaga abgetan oder man sagt, ja, der Staat soll sich doch nicht so ins Private einmischen. So, mit dem Schlagwort Gender Gaga will ich noch auf einen letzten Begriff zu sprechen kommen, der bezeichnend ist für die Politik und die Ausrichtung der erstarkenden Rechten. Eine zur Schau gestellte Queerfeindlichkeit und ein Propagieren von konservativen Rollenbildern. Diese Kleinfamilie und Frau an den Herd-Ideologie ist nicht einfach ein bisschen so konservative Nostalgie oder so. Nee, das ist ganz bewusst so gestaltet. Es geht eigentlich einfach darum, gratis Reproduktionsarbeit in der Kleinfamilie zu halten und natürlich damit den Kapitalismus zu stärken. Okay, fassen wir zusammen. Damit ein solches Programm, also Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit und eine konservative, queerfeindliche Kultur gesellschaftsfähig wird, bewirtschaftet die Rechte die Krise. Die, die wir wissen, etwa nicht von den AusländerInnen produziert wird, sondern vom Kapitalismus. Die Versprechen und Forderungen der Rechte funktionieren nun mal am besten vor dem Hintergrund existenzieller Bedrohung. Also wenn Land, Kultur, Sprache, Wirtschaftsstandort und so weiter, das alles muss bedroht sein, damit ihre Argumente greifen. Ihre nationalistischen Positionen stellen sie dabei als einzige mögliche Lösung dar. Aber dabei geht es gar nicht darum, wirklich strukturelle Bewältigung einer Krise anzustreben, weil das ist ja gar nicht in ihrem Interesse, denn ohne die Krise und ohne Ängste und Bedrohungsszenarien hätten sie gar keinen Nährboden für ihre Politik. Wir gehen jetzt nicht weiter auf Krise, Kapitalismus, Analysen ein, sondern wir wollen uns einfach mal fragen, ja, wer treibt denn diese rechtsextreme Politik voran? Und ja, wir fragen auch, wer hat es erfunden? Genau. Wir können schon sagen, die SVP ist eine der erfolgreichsten und aktivsten Exporteurinnen für rechte Ikonografie und Politik. Und somit auch gerade für rechtsextreme Parteien in Deutschland ein großes Vorbild. Als kleines Beispiel, dieses hübsche Plakat, das kennen wir vielleicht noch, 2007 etablierte die SVP das für die Initiative, Eidgenössische Volksinitiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer. Das wurde dann von der NPD Hessen kopiert. Die SVP, denen gefiel das gar nicht, sie erwägten so eine Klage wegen Stehlen von Gedankengut. Wegen der UNO-Sicherheits-Sonderberichterstatter für Rassismus, die SVP rügte, und eigentlich einen Rückzug des Plakats forderte, passierte da nichts. Die NPD, die kassierte aber eine Rüge und eine Buße dafür. Ja. Man kann eigentlich sagen, in fast allen Politikfeldern, also sei es EU, direkte Demokratie, Ausländerpolitik, wird die Schweiz für die AfD als Vorbild angeführt. Beide Parteien haben sehr ähnliche Ziele, eine ähnliche Vorstellung davon, in welche Richtung man das Land führen soll. Ein Unterschied ist vielleicht, während die AfD eine relativ junge Partei mit guten Kontakten zu Rechtsextremen ist, ist die SVP eine seit den 70er Jahren etablierte Partei mit guten Kontakten zu Rechtsextremen. Was zum Beispiel die eben erst veröffentlichten Recherchen zur Teilnahme von Exponentin Sarah Regens von der jungen SVP am Remigrationsvortrag von der jungen Tapit Martin Sellner zeigt. Man kann sicher nicht einfach eins zusammenlegen, man muss sicher sagen, dass Rechtsextremismus in Deutschland wahrscheinlich um einiges gewalttätiger ist. Also während in Deutschland Asylunterkünfte angezündet und Menschen erschossen werden, haben wir es hier vorläufig noch mit Demonstrationen, symbolischen Grenzzäunen und Initiativen zu tun. Dafür ist unser Rechtsextremismus sehr massentauglich und kommt gut an, ist sehr etabliert. Vielleicht könnte man auch die These aufstellen, dass die SVP so einer AfD entspricht, die sich Frauke Petri immer gewünscht hätte. Sehr neoliberal und rechtskonservativ. Ich glaube, um hier zum Schluss zu kommen, wir wollen einfach betonen, die AfD und die SVP sind sich inhaltlich viel näher, als so in der breiten Wahrnehmung anerkannt wird. Denn so gerade in der Schweiz gibt es den schnellen Reflex, die noch eher junge AfD als halt extrem oppositionell zu einem etablierten Regierungsapparat abzutun, währenddessen die SVP der Regierungsapparat ist. Also da stellt man wenig in Frage. Man muss sagen, es gibt eine rechte internationale Gemeinschaft, die europaweit voneinander abschaut und von der gegenseitigen Stärke profitiert. Man darf deshalb die Rechte nicht isoliert betrachten, sondern man muss über den Blick über die Nationengrenzen wagen. Zum Beispiel eben nach Deutschland, wo deren rechtsextremen PolitikerInnen einem Schweizer Vorbild nachrennen. Darum, ja, wie die das machen und was da passiert, gerne mehr von Annika Taschke.
Ja, auch von mir hallo und schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich auch da sein darf. Genau, ich komme aus Berlin. Wer mich also mit Fragen durchhören will, bitte weniger Schweizer Dialekt. Das würde mir auf jeden Fall helfen hinterher. Ich freue mich, dass ich euch, genau, ich bin nicht für die guten Themen, also für die Happy Sunshine-Themen da, sondern werde tatsächlich ein bisschen mehr zu der rechten Szene, Parteien, aber auch Bewegungen in Deutschland sagen, würde einen kurzen Abriss über die Geschichte geben, weil das, was du auch gerade schon angesprochen hast, total relevant ist. Wir haben die AfD nicht schon seit den 70er oder 80er Jahren in Deutschland. Das ist schon auch wichtig. Das liegt ein bisschen auch an unserer historischen Vergangenheit. Es hat dann doch ein paar Jahre länger gedauert, bis sich sowas etablieren konnte. Vorneweg haben wir tatsächlich die Einleitung, dass wir später gerne auch darüber diskutieren können, warum rechte Parteien so einen guten Nährboden finden. Und in Deutschland gibt es auch Gott sei Dank so ein paar Leute, die Einstellungsforschung machen und sich angucken, was für autoritäre, rassistische, auch antisemitische Einstellungen gibt es in Deutschland. Deswegen auch der Begriff Ideologien der Ungleichwertigkeit. Es gibt Soziologen, die versuchen, diesem Extremismusbegriff etwas entgegenzustellen, weil wer Rechtsextremismus sagt in Deutschland, meint auch gleich noch Linksextremismus mit. Das ist immer ein bisschen schwierig in so einer Staatsdoktrin. Und deswegen gibt es diese Forschungen zu Ideologien der Ungleichwertigkeit von Heidmeier schon jahrelang erforscht. Und man muss schon leider sagen, dass unsere Einstellungen der deutschen Gesellschaft so ein Minimum an 30% festen Einstellungen zu Autorität, Autoritarismus, Rassismus, Antisemitismus haben. Und zwar stabil. Das hat sich in den letzten Jahren fast nicht verändert. Und das ist schon spannend, weil die AfD, das hast du auch gesagt, gibt es erst seit 2013. Aber wir haben diese Einstellungsmuster schon viel, viel länger. Und ich werde auch gleich nochmal was dazu sagen, wie sich das entwickelt hat. Und trotzdem ist sozusagen die AfD in eine Lücke reingerutscht, die wir vorher hatten. Und wo sie zumindest andocken kann. Aber sie ist halt auch Symptom davon und sie kann es aber total gut bedienen. Wir haben aber eher das Problem, dass wir eigentlich darüber reden müssten, wo kommen so faschistische Einstellungen her, wo kommt Rassismus her und was tun wir dagegen. Und da hilft es halt leider nicht, nur gegen rechte Parteien irgendwie Arbeit zu arbeiten oder rechte Bewegungen vorzukriegen, sondern wir müssen eigentlich an diese Einstellungen ran. Und das ist die viel größere, schwierigere Aufgabe, in der wir uns aber irgendwann annehmen müssen, weil ansonsten streikt es vielleicht auch da. Und es kommen halt immer wieder neue rechte Parteien, rechte Bewegungen zum Zug. Und trotzdem hat es gut funktioniert. Ich sag mal, wir haben jetzt fast 80 Jahre nach dem Nationalsozialismus, also 80 Jahre nach 1945, das ist für Deutschland schon auch nochmal relevant. Wir hatten 1952 das erste Parteiverbot für die Nachfolgepartei der NSDAP, der Sozialistischen Reichspartei SRP. Kurz danach wurde die KPD verboten. Also in Berlin, in Deutschland eine große Tradition von, wir verbieten erst rechts und dann machen wir links gleich noch mit. Das muss man auch immer bedenken, wenn wir über bestimmte Dinge reden. Und trotzdem hat es gedauert, also bis 1952, bis das Verbot kam. Und dann hat es aber nochmal 12 Jahre gedauert, bis die eben schon erwähnte NPD sich gegründet hat. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands heißt heute die Heimat, hat sich umbenannt. Da ist auch relevant, nochmal für bestimmte Kontexte das in den Blick zu nehmen, weil in den 80ern durchaus ein bisschen erfolgreich, wurde dann aber besonders erst erfolgreich mit der Wende, also sozusagen diesen Übergang von DDR zu Bundesrepublik, die großen Transformationsprozesse in Ostdeutschland, die dazu geführt haben, auch aus, ne, wir müssen